Was ist unser Auftrag? Was soll unser Fokus sein? Ich habe das eingangs ja schon mal gesagt und ich werde es auch noch ein paar Mal wieder sagen. Von Matthäus 20 her, von Matthäus 28 her, sage ich, Jesus ruft uns, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, Menschen zu Jüngern zu machen. Und da wollen wir gerne weitermachen. Wir haben einige Predigten im Frühjahr gehabt zum Thema Gott lieben. Und jetzt geht es gerade ums Thema Menschen lieben. Und da möchte ich einige Verse mit euch ansehen aus dem Epheserbrief, Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Da geht es darum, in Liebe Einheit zu leben, in Liebe Einheit leben. Epheser 4, 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Amen. Also wir haben schon darüber gesprochen, Gott ruft uns dazu, unsere Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Was heißt dieses wie uns selbst? Haben wir letztes Mal drüber geredet. Davor auch, wer ist der Nächste? Da zieht Jesus den Kreis sehr weit. Ja, also auf die Rückfrage, die das gerne möglichst eng definieren will. Also ist das nur meine Familie oder vielleicht hier meine Gemeinde oder nur die in meinem Hauskreis? Dreht Jesus sozusagen den Trichter um und sagt, nee. Die Frage ist, für wen bist du für den, der dich jetzt heute braucht, für den, der in Not ist, bist du da der Nächste? Ja, entgrenzt das Gebot, könnte man sagen. Hier geht es jetzt in diesem Text um das Miteinander in der Gemeinde, bei denen, die zu Jesus gehören. Das ist also nicht alles, was über Nächstenliebe zu sagen ist, das will ich dazu sagen, dass man nur unter Jesus sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, ist ja nicht so besonders. Aber hier ist der Fokus auf Gemeinde und auf Gemeinde, die in Einheit diese Liebe lebt. Das ist hier der Rahmen, von dem wir reden. Und ich glaube, wir können von Paulus lernen, was ist der Grund für diese Einheit? Wie sieht ein Lebensstil der Einheit aus? Ich will ein bisschen praktisch werden mit euch. Und nochmal den Ruf zur Einheit hören von Jesus. Also, was ist der Grund der Einheit? Paulus fängt hier an, Vers 1, so ermahne ich euch nun. Und wenn da so ein So steht, das haben aufmerksame Bibelleser schon gemerkt, dann ist das hilfreich, immer mal ein bisschen zurückzublättern. In anderen Bibeln steht darum. Ja, kann man fragen, okay, warum? Das erfährst du nicht, indem du dir Gedanken machst, sondern indem du einfach liest, was der vorher geschrieben hat. Weil er baut offensichtlich sein Argument auf irgendwas auf. Ja? Also da lohnt es sich dann, Kontext anzugucken. Und er sagt hier, gibt uns noch einen Hinweis hier in dem Vers, nämlich zu was ermahnt er uns, oder erstmal die Epheser und dann auch uns, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Also, anscheinend gibt es da irgendeine Art von Berufung, über die schon geredet wurde. Und jetzt sagt Paulus, okay, wenn ihr diese Berufung habt, dann ja, lebt auch danach. Wer seid ihr? Erweist euch würdig. Das klingt vielleicht nach so einem Actionfilm oder so. Ne? Bist du würdig, das Schwert zu tragen oder den Hammer oder so? Aber also, da hat Gott was in dein Leben gelegt und jetzt bist du auch gefragt, das auch zu leben. So, es eigentlich leuchtet ein. Also, dann ist es spannend, wovon redet er? Was für eine Berufung? Manchmal machen sich viele Gedanken, was meine Berufung, soll ich Pastor werden oder sowas. Paulus spricht viel grundlegender. Und da können wir ganz an den Anfang des Epheserbriefs gehen. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das ist ziemlich viel. Und dann führt er das aus. Und da kommen wir zu dieser Berufung. In ihm, in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Also er hat schon vor Anfang der Welt gesagt, dich möchte ich gerne in meinem Team haben. Du sollst bei mir dazugehören. Er hat dich geliebt. Er hat gesagt, dich will ich zu meinem Kind machen. Du sollst heilig vor mir leben, auf eine Weise, die mir Freude macht, die dann auch anderen Leuten Freude macht. Das ist Berufung, die er in dein Leben gelegt hat. Und Vers 13 heißt es dann noch, er hat uns, alle, die dazugehören, mit dem Heiligen Geist versiegelt, als wir gläubig wurden, Stempel aufgedrückt. Ja, du kannst zwischendurch Quatsch machen und irgendwie solltest du nicht, aber kannst, passiert. Aber mein Stempel ist auf dir drauf, du gehörst zu mir. Ich lass dich nicht mehr los. Das ist die Berufung, die Jesus auf dein Leben gelegt hat. Wenn du ja, in diesen Weg eingestiegen bist und er spricht hier zu denen, die schon das glauben, die schon dazugehören, aber die Tür ist immer noch offen und er ruft immer noch weitere Leute und lädt sie ein, dazuzukommen. Und sie dürfen sich diese Berufung zu eigen machen. Also wenn du noch nicht weißt, ob du Gottes Kind bist, dann ist die Tür offen. Er will dich gerne in seiner Familie dabei haben. Dann geht er weiter, Vers 12 in Kapitel 1. Was haben wir? Er hat uns da vorbereitet, eingesetzt, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Also wir sind berufen, hat Deiner eben schon von gesprochen, zu seiner Ehre zu leben. Ihn zu verherrlichen. Das ist sein Wille für uns. Das Großartige ist, dass wir darin am meisten gesegnet werden. Also das Ziel deines Lebens ist, ich habe da was gepostet diese Woche und habe ich ein bisschen Haue gekriegt von Leuten. Jesus sagt nicht, werde glücklich oder Hauptsache, du bist glücklich. Ist erstaunlich, wie das Christen triggern kann. Sondern Jesus sagt, gib mir dein Leben. Und ich lebe zu meiner Ehre. Das Coole dabei ist, wenn du Jesus kennst, wenn du manche Christen kennst, kommst du vielleicht nicht auf die Idee und vielleicht ist das Problem. Aber wenn du Jesus kennst, da weißt du, das ist das Beste, was dir passieren kann. Und Jesus sagt nicht, nee, gib mir dein Leben und dann ist es mit dem Glücklichsein vorbei, sondern bei mir findest du die Erfüllung. Und vielmehr, wenn du nur dem Glück, das ist eine alte Geschichte, ne? Es gibt so Dinge, Glück, Liebe, Freundschaft. Wenn du sagst, ich will jetzt die Liebe finden, ich will das Glück finden, kommst du wahrscheinlich nicht ans Ziel. Wenn du anfängst, für andere Menschen da zu sein, merkst du, ey, ich habe Freunde, weil ich mit anderen zusammen hier gemeinsam zum Beispiel diene. Wenn du dein Leben hingibst, wirst du es bekommen. Wenn du es behalten willst, wirst du es verlieren, sagt Jesus. Also, Klammer zu. Sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Kapitel 2, dann Vers 10. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Also er will, dass wir was bewegen in dieser Welt und er hat es vorbereitet. Wie cool ist das? Er lädt uns ein, er ruft uns in dieses Leben. Und dann, wir haben gesagt, es geht um Einheit. Das war jetzt hier, kam hier noch nicht vor. Dann spitzt sich das zu. Epheser 2, Epheser 3. Und da habe ich schon oft drüber gepredigt und versuche es jetzt nicht zu tun an dieser Stelle oder nur ganz kurz. Er stellt uns in seine Gemeinde. Er stellt uns in seine Familie zusammen. Er sagt, hier sind jetzt Leute zusammen, die aus dem jüdischen Glauben kommen. Hier sind Leute, die aus anderen Religionen gekommen sind. Und früher war da eine Mauer dazwischen und die konnten nicht zueinander kommen. Aber jetzt bringt Jesus euch zusammen. Er hat die Mauer abgerissen. Er hat die Feindschaft überwunden. Christus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Und wir gehören jetzt zusammen zu einem Leib. Und die bisher nicht zu Gottes Volk gehört haben, sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, Epheser 2, Vers 19, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes, Hausgenossen, also mit Marburger Bibelübersetzung WG-Kollegen. Wir wohnen mit ihm zusammen. Wir sind Teil seiner Familie. Keine Zweck-WG, bitte. Ja? Wir gehören zueinander. Und dann geht er noch weiter, Kapitel 3. Es gibt ein Geheimnis, das ich euch jetzt verraten werde, sagt Paulus. Und er macht es ein bisschen spannend und sagt, das Geheimnis, was Gott mir aufgetragen hat, jetzt bekannt zu machen, das ist genau das. Die Heiden sind Miterben, Lutherdeutsch. Das heißt, wir gehören zusammen zu seinem Volk. Es gibt nicht zwei Gottesvölker. Jesus hat keinen Harem, sondern er hat eine Braut. Und wir gehören miteinander zu ihm und mit ihm zueinander. Ja? Das ist unsere Berufung. Über alle Grenzen hinweg so zusammenzuleben. Und jetzt sagt er, jetzt lebt auch so. Ihr seid eins in Christus. Er schreibt noch, dass er der Gefangene Christi ist. Das ist auch interessant. Der Gefangene in dem Herrn. Das mache ich jetzt ganz kurz. Er schreibt in Kapitel 3 auch, dass ich für euch in Ketten bin. Können Sie sich wundern, warum? Warum für uns? Ne, hast du? Und tatsächlich kann man sehen, dass Paulus im Gefängnis ist, weil er genau diese Botschaft verkündet. Weil er sagt, alle Völker gehören dazu. Er ist wahrscheinlich hier in Rom im Knast. Er ist verhaftet worden in Jerusalem. Alle haben gesagt, geh da nicht hin, du wirst da verhaftet, sonst was. Er wusste ja, ich weiß, aber ich muss da hin. Und dann gibt es da einen wütenden Mob und so weiter. Apostelgeschichte 21, 22 könnt ihr nachlesen. Und dann bittet er darum, dass er zu dieser aufgebrachten Menge reden kann. Und er erzählt ihnen seine Geschichte mit Jesus. Ich war Verfolger der Christen, dann ist Jesus mir begegnet, Damaskusstraße, unser großes Licht, Stimme und so weiter. Und die Leute hören ihm zu und ist alles okay, vielleicht seltsam, aber okay, go on. Ja, so. Und dann sagt er, dass Jesus ihn gerufen hat, das Licht zu den Heiden zu tragen. Und dann heißt es, als er das aber sagte, flippten sie alle aus. Das ist jetzt nicht Luther-Übersetzung, aber so. Ja? Und dann sagen sie, hinweg mit ihm. Übrigens schon Jesus in Nazareth, als er in der Synagoge gepredigt hat. Er heilt und so, das finden die Leute gut. Und dann sagen sie, aber Moment mal, das ist doch hier der Clane vom Josef und so, den kennen wir doch. Und er sagt dann, ja, denk doch mal an Elia. Zu seiner Zeit gab es viele Witwen in Israel, aber er ist nur zu der einen in Sidon gegangen, also Libanon, außerhalb von Israel, und hat die versorgt. Es gab viele Aussätzige, aber er hat nur den einen Syrer geheilt. Elisha dann. Und dann drehen die wieder durch. Sagen wir, die dachten, Gott ist nur für uns. Aber er hat ein weiteres Herz, er hat einen weiteren Blick. Und deswegen ist Paulus im Knast, deshalb ist er der Gefangene hier für die, auch für uns Heidenchristen. Der Punkt ist, wenn wir über Einheit reden, Jesus sagt nicht, ich habe da eine crazy Idee, ich schmeiße jetzt mal die unterschiedlichsten Leute zusammen, so in so einem Big Brother Container und dann gucken wir mal, was passiert. Halt mal die Kamera drauf, ich habe so ein soziales Experiment mit euch vor. Sondern er sagt, ich schaffe eine Einheit zwischen euch. Das ist nicht eine Theorie, wäre doch cool, wenn das klappen würde. Sondern ich bringe euch zusammen aus allen Völkern. Ich lege meine Liebe in dich und in dich und in dich. Ich lege mein Bild in dich und in dich und in dich, so unterschiedlich wie ihr seid. Und ihr repräsentiert etwas von meiner Schönheit. Und ihr lebt diese neue Realität, die ich schon geschaffen habe, die nicht, die ihr schaffen werdet oder solltet euch mehr Mühe geben, eins zu sein, sondern ihr seid eins und jetzt lebt dieser Berufung würdig. Das ist hier die Logik. Ja? Könnt ihr mir folgen? Ein Gott, wie heißt es hier? Ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und dieser Gott ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und deswegen lebt er schon Einheit, lebt er schon Beziehung vor aller Schöpfung. Vielleicht ist das hier zu philosophisch oder so, aber wenn Gott nur einer wäre, also so wie in einem islamischen Verständnis, monistisch, ja, für die Nerds, dann kann er keine Beziehung leben, bevor er den ersten Engel oder Menschen geschaffen hat. Ja, mit wem denn? Und dann kannst du eigentlich auch nicht sagen, Gott ist die Liebe, weil er bis Tag X niemanden zum Lieben hatte. Aber weil Gott schon in Ewigkeit in Gemeinschaft ist, ist er schon in Ewigkeit auch in Liebe unterwegs, in Beziehung unterwegs. Und in diese Liebesbeziehung nimmt er uns jetzt mit rein und sagt, okay, und das ist auch das Modell für euch miteinander. Ist eine hohe Latte, aber ich bin da. Okay? Also der Grund der Einheit. Jetzt, wie geht's weiter? Der Lebensstil der Einheit. Wir sind gerufen, in Christus zu sein, zu Christus zu gehören. Und wir sind gerufen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und das heißt, dass wir auch wachsen miteinander in Liebe, in Einheit, auf allen Ebenen. Und ich habe das oft gemerkt, wenn du Auslegungen liest über einen Epheserbrief, da wird oft, glaube ich, zu klein gedacht. Kapitel 2, Kapitel 3, kosmische Gemeinde, Juden, Heiden und so, alle gehören irgendwie zusammen. So im Prinzip ist das richtig. Und Kapitel 4, okay, jetzt geht es aber um das Miteinander bei dir im Hauskreis. Und da geht es auch drum. Aber es geht eben um diese ganzen Grenzen, die uns trennen wollen. Also, verschiedene Generationen, verschiedene Geschlechter, verschiedene Prägungen, die wir mitbringen. Verschiedene Herkünfte, Sprachen, Kulturen, soziale Stellungen. Wir sind gerufen, miteinander Gemeinde Jesu zu sein. Und faktisch ist es so, dass verschiedene, es gibt ja dann, hat sich so historisch entwickelt, dass es eben in jedem Ort viele verschiedene Gemeinden gibt. Und die sortieren sich dann oft auch sozial so ein bisschen. Weil es dann gleich und gleich doch ein Stück anzieht. Und dann hast du da eher die Selbstständigen und da hast du eher die Akademiker und da eher die Marburger Ureinwohner oder so. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, dann kannst du es vielleicht so ein bisschen zuordnen. Und das kannst du nur sehr begrenzt steuern. Also du sagst ja nicht an der Tür, nee, wir nehmen nur solche oder nee, wir haben schon drei von der Sorte, jetzt muss erstmal wer anders kommen. Nur wenn sowas intentional passiert, wenn eine Gemeinde sagt, wir sind übrigens hier eine Gemeinde für besser verdienende Familien oder so, mit Häuschen, sagen, ui, oder es gibt so Jugendgemeinden, ich glaube, es gibt auch viele Zielgruppengemeinden für die ältere Generation, die nennen sich dann nicht offiziell so, aber sind es eher de facto. Das kann sein und das kann auch immer irgendwie gewachsen sein. Der Punkt ist, das Ziel ist ein größeres. Das Ziel ist, dass Jesus die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringen möchte. Zu einer Gemeinde. Und wie gehen die miteinander um? Das ist dann entscheidend. Ich lese hier nochmal aus Kapitel 4, Vers 2 und 3. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Was heißt denn das jetzt praktisch? Wie geht denn das? Also vielleicht klingelt bei dir schon irgendwas, wo du sagst, okay, da habe ich das nicht gemacht oder da müsste ich dann eigentlich anders mit dem umgehen. Dann schreib dir das sofort auf oder schnapp dir den oder so, halt das fest. Ansonsten ein paar Vorschläge. Die sind jetzt nicht direkt hier in dem Text, aber ich denke, es sind gültige Ableitungen oder Anwendungen. Also das Erste, das habe ich im Prinzip schon gesagt, die Einheit ist schon da. Die muss ich nicht erst herstellen und die ist auch nicht von meiner Zustimmung abhängig. Also heißt auch, ich darf mir nicht aussuchen, mit wem ich Einheit leben will. Vor Jahren kursierten mal so Videos über Erweckung irgendwo in Südamerika und da hatten vorher alle Christen der Stadt zusammen gebetet, irgendwo im Stadion, vielleicht hat das jemand gesehen. Und dann sind da wunderbare Dinge passiert. Und dann kamen Leute zu mir und sagten, oh, alle Leute aus der Stadt beten zusammen. Wie cool ist das denn? Müsste es hier auch mal geben? Und ich habe gesagt, ja, herzliche Einladung. In 2 Wochen ist Allianzgebetswoche. Und das war irgendwie nicht das, was der hören wollte. Weil er das so ein bisschen staubig und uncool fand. Er sagt, ja, okay, aber Einheit leben wir mit den Christen, die wir eben sind und die eben da sind. Und nicht mit irgendwelchen Christen, die ich mir ausmale oder die ich da in dem Video gesehen habe. Ja, die haben da auch Stress, da ist dann nur die Kamera nicht dabei. Also, ich kann mir nicht aussuchen, mit wem ich Einheit leben will. Und von daher prüfe jeder sein Herz, wenn mich auch die Anwesenheit von anderen stört. Sei das die Jungen, sei das die Alten, sei das vielleicht die ganz Jungen, wenn sie mal ein bisschen lauter quaken. Da ist jemand, der direkt von der Straße kommt und entsprechend riecht. Ja, sage ich, oh, das ist, gibt es für die nicht irgendwie spezielle Stellen? Ja, die nennen sich Kirche. Und hier ist zum Beispiel eine davon. Ja? Oder du kannst die Liste fortsetzen. Und vielleicht nicht mit dem, was andere stören könnte, die über dich auch ärgern, sondern wo du es schwierig, vielleicht wenn dein Chef kommt oder dein Prof oder denkst, oh, jetzt wird es ein bisschen eng oder so. Muss das sein? Jesus baut sich seine Gemeinde zusammen mit den Leuten, die er gerne dabei haben will. Und unser Platz ist dann zu sagen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Und da wird es Leute geben, wo du natürlicherweise mehr Zuneigung hast und dich eher hingezogen fühlst, bei anderen, wo es weniger ist. Da muss man auch nicht so tun, als ob. Nur das darf nicht der letzte Maßstab sein. Weil Gemeinde ist nicht der Verein von Leuten, die sich schon immer nett fanden, sondern eben eine Truppe, das ist meine Arbeitsdefinition nach wie vor, Leute, die Jesus zusammenschmeißt und häufig eine Gruppe von Leuten, die aus keinem anderen Grund der Welt zusammen Zeit in einem Raum verbringen würden. Ja, wenn das doch so ist, weil die sowieso schon immer Freunde waren oder alle die gleichen Hobbys haben, alle gleich aussehen, würde ich sagen, da fehlen noch ein. Ich war mal bei Freunden in der Gemeinde zum Predigen, das waren alles so Young Professionals, ganz schicke Leute, toll, geistlich und so, war super, so irgendwo im Stuttgarter Raum. Und da war dann der Vorstand von der örtlichen Sparkasse dabei und die Leute vom Daimler und so. Es war wunderbar, ich habe nur gedacht, nette Gemeinde, aber wo sind die anderen? So, ihr seht ja alle gleich aus. Jesus bringt Leute dazu. Wenn bei dem, was Paulus uns hier schreibt und aufträgt, ist eine andere Anwendung, gerade da, wo es irgendwie mal schwierig wird, vielleicht auch unterschiedliche Ansichten da sind, einfach mal die Überlegung, der andere könnte Recht haben. Ja, also du vertrittst ja die Meinung, die du hast, weil du findest, dass sie wahrscheinlich richtig ist. Sei denn, du machst gerade ein Experiment mit den anderen. Aber so normalerweise, ne, sagst du ja, ich denke, so ist es und dann sage ich das. Und das ist ja auch richtig so. Und ich rede jetzt nicht von totalem Relativismus und ne, es gibt keine Wahrheit, sondern hör mal, okay, an dem Punkt, vielleicht hast du ja einen Punkt, dass ich nicht gleich auf Abwehr schalte und sage, okay, was kann ich hier vielleicht lernen? Und vielleicht lerne ich, du liegst total falsch, aber vielleicht korrigiere ich auch mein Bild nochmal. Da können wir aneinander wachsen. Ja, das tun wir nicht, wenn jeder nur seine Position verteidigt. Das irgendwann hat man keine Lust mehr und dann geht man auseinander. Dazu gehört auch im Umgang miteinander, bis zum Erweis des Gegenteils, will ich beim anderen, bei der anderen, gute Absichten vermuten, unterstellen, verdächtigen. Ja? Also ich verstehe nicht, was du machst, aber bis du mir nachgewiesen hast, dass du bösartig dabei warst, glaube ich erstmal, dass du es gut meinst. Auch wenn ich es komisch finde. Und dann kann man es entweder passieren lassen oder man kann ins Gespräch kommen und sagen, okay, ich habe das nicht verstanden, erzähl doch mal, was bewegt dich da? Also, was zieht man an, wenn man in die Kirche geht? Ein banales Beispiel vielleicht, in unserem Setting, glaube ich, relativ banal, in anderen Gemeinden riesen. Und ich habe festgestellt, dass Leute mit einem Herzen, was Jesus sucht, ganz unterschiedliche Konsequenzen ziehen, was ihren Dresscode angeht. Ja, es gibt Leute, die dann im feinen Zwirn irgendwie ankommen und die anderen denken, ah, Spießer, ne? Und er denkt, der muss hier den tollen Anzug rauskehren lassen und zeigen, wie schick er ist oder was weiß ich. Aber der sagt, hey, ich gehe in die Gegenwart Gottes. Vielleicht muss ich mich schon schick anziehen, wenn ich zu meinem Chef gehe. Dann will ich doch, wenn ich Gott feiern gehe, will ich doch mein Bestes geben. Und deshalb suche ich entsprechend meine beste Garderobe aus. Finde ich Heißt nicht, dass alle im Brautkleid kommen müssen oder so. Wäre inhaltlich irgendwie auch sinnvoll, aber nicht so praktisch. Ja? Jemand anders kommt in Bermuda-Shorts und sagt, hey, wie cool ist das? Wir haben in Wetzlar in der Gemeinde einen Banker. Ja, ganze Woche, er ist ja in Rente, aber im Schlips und Kragen rumlaufen musste. Und er kam da immer so mit bunten Shorts in Gottesdienst. Und er hat das so genossen. Er sagt, bei Jesus muss ich mich nicht verkleiden. Und bei dieser crazy Gemeinde auch nicht. Wenn die jetzt aufeinandertreffen, dann kann das natürlich knirschen, weil der eine findet, der andere ist irgendwie respektlos oder zu steif oder so. Oder du kannst lernen, hey, der andere zeigt, die haben ja beide recht. Verstehst du? Der andere zeigt eine andere Seite. Und wie cool ist das, wenn wir da hinkommen, nicht sagen, okay, da gibt es die Gemeinde für die Typen im Anzug und da gibt es die Gemeinde für die Bermuda-Shorts, sondern gestern war es ganz schön kalt hier, da war es mit Shorts eine schlechte Idee. Dass wir da miteinander wachsen. Umgang mit Zeit in einer interkulturellen Gemeinde. Spannendes Thema. Die einen sagen, okay, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit, wie heißt das, der Könige? Und das heißt, wenn du unpünktlich bist, bist du unhöflich und lieblos und stiehlst mir meine Zeit und so weiter. Jemand anders ist mit einem kulturellen System aufgewachsen, was heißt, okay, die Person, die ich jetzt treffe oder die mich jetzt anruft, die ist jetzt wichtig. Und es wäre total unhöflich, die Person jetzt abzuwimmeln, weil da ein Termin in meinem Kalender steht. Dann komme ich da halt eine halbe Stunde später an oder so. Und die sind beide total wertschätzend ihren Mitmenschen gegenüber, ziehen aber in ihrer jeweiligen Setting unterschiedliche Konsequenzen. Und als eine Gemeinde von Leuten, die aus ganz unterschiedlichen kulturellen Prägungen kommen, ist es dann unsere Herausforderung, zu gucken, was soll denn hier unsere Gemeindekultur sein? Also, ich würde mal sagen, wir haben irgendwie die Guideline, wir fangen tatsächlich um 4 Uhr den Gottesdienst an, ziemlich, ja, so nicht sklavisch, aber eigentlich schon on the dot. Aber wenn du 20 Minuten später kommst, solange du nicht der Prediger bist oder so, mach dich keiner an. Wir haben aber schon angefangen hier. Nee, schön, dass du noch kommst. Und wenn du erst zum Essen kommst, schade, hast du was verpasst, aber ich soll übrigens sagen, es gibt tolles Essen heute unten. Ihr könnt mir folgen, glaube ich. Ne? Bis zum Erweis des Gegenteils will ich gute Absichten vermuten beim anderen und will gerne lernen, was ihn antreibt. Ich glaube, das bringt uns gemeinsam voran. Und noch ein letztes in dieser Reihe. Wenn wir eins sind, wenn wir ein Leib sind, das ist ja das Bild, was Paulus immer wieder gebraucht, dann heißt das, dass wir auch den Schmerz der anderen wahrnehmen und ernst nehmen. Auch da, wo das nicht mein Schmerz ist. Hier, Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wir hatten das, als der Ukraine-Krieg losging. Wir haben eine Schwester, die zur Gemeinde gehört, die jetzt leider lange nicht da waren, aus der Ukraine ist. Und das war das Erste, dann nachzufragen, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie? Was können wir was tun? Da geht es darum, wenn wir im Gespräch haben, demnächst das Seminar, das habt ihr gesehen, ich habe letzte Woche schon mal davon erzählt, zum Thema Rassismus. Dass Leute angefangen haben, vor allem in den letzten 3 Jahren, über ihre Erfahrungen auch in Deutschland zu sprechen. Und das, was schmerzhafte Erfahrungen sind. Und mir tut es dann weh, wenn dann andere sehr schnell das abwimmeln und sagen, ja, das kann ja gar nicht sein. Anstatt diesen Schmerz mal zuzulassen und sagen, echt, das hätte ich mir nicht vorstellen können, aber ich möchte das gerne hören. Und das heißt ja, am Ende kann ich immer noch mir meine Schlussfolgerung ziehen, wenn ich das nicht alles überzeugend fand. Aber erstmal sage, oh, da habe ich noch nie was von mitgekriegt. Aber erzähl mir das. Ne, wir haben in meinem Theologiestudium vor 25 Jahren ging es noch viel, haben wir viel diskutiert. Dürfen Frauen predigen? Ja, nein. Und ich erinnere mich an so einen 20-jährigen männlichen Studienkollegen, der sich dann so hinstellte und sagte, also ich weiß nicht, was die Leute immer rumdiskutieren. Für mich ist das gar nicht so ein großes Thema. Ich dachte so, das könnte an dem Y-Chromosom liegen. Aber für andere ist es tatsächlich eine existenzielle Frage. Vielleicht könntest du das ja mitfühlen. Heißt ja nicht, dass du Tag und Nacht da Exegese treiben musst, aber den Schmerz wahrnehmen und mit Empathie einander begegnen. Das ist eigentlich der Punkt. Das ist das, wozu Jesus uns ruft. Wenn wir tatsächlich der Leib des Christus sind, Körper, mit Körperteilen. Dann sagt das, ich habe das früher, dieses Bild, dann geht es dann um Geistesgaben, ich habe das früher oft sehr funktional verstanden. Also ja, jeder hat seinen Platz und ja, wir haben auch, mach mal wieder eine Folie, wir suchen auch noch Mitarbeiter und so. Und das gehört dazu, aber es geht viel tiefer. Und das habe ich erst später erkannt. Wenn jeder von uns ein Glied am Leib Christi ist, ein Körperteil, dann heißt das, jeder von uns repräsentiert etwas von der Größe, von der Schönheit, von der Würde dieses Christus. Dann ist auch die Eigenschaft, die du in deinen Dienst einbringst, spiegelt etwas vom Wesen Gottes wider, wenn es geheiligt ist. Ja, da ist jemand super akribisch im Putzdienst oder in der Kassenprüfung und dann denkst du, oh Mensch, ja, können wir jetzt auch mal fertig machen und so. Aber Jesus hat vieles ziemlich genau genommen. Zum Beispiel, wenn er für mich gestorben ist, wenn er die Welt geschaffen hat. Sag ich, ja, du zeigst etwas davon. Und jemand anders ist künstlerisch kreativ. Sag ich, ja, wenn ich die Schöpfung ansehe, du spiegelst was von Jesus wieder. Und jeder nur ein Teil. Und deshalb brauchen wir uns dann gegenseitig. Und indem wir uns gegenseitig jetzt nicht Stress haben, dass wir jetzt so sein müssen wie der oder so wie die, ich muss nicht werden wie Max. Ne? Es gibt ja den, es gibt auch den Max schon. Das muss ja nicht, das einmal reicht, sagst du, naja, das kann man ja so oder so beurteilen, aber nützt ja nichts. Ne? Also der Platz ist schon besetzt. Und ich mache hier einen Platz frei, wenn ich aus Alex sein rausgehen würde. Was eh nicht geht, so, ne? Aber ihr versteht mich. Nochmal, das ist leichter mit Leuten, die mir sowieso ähnlich sind oder die mir sowieso liegen. Aber das ist also natürlicher auch, ne, ist doch normal, dass jeder so, ja, ist normal, aber Jesus hat dich berufen, jetzt kommen wir wieder an den Anfang, was ist deine Berufung? Hat Jesus dich zu einem natürlichen Leben berufen im Rahmen deiner natürlichen Möglichkeiten? Und er hat versprochen, dich niemals zu überfordern mit Dingen, die du dir nicht vorstellen kannst? Das klingt irgendwie nicht nach Jesus, oder? Jesus ruft dich in ein übernatürliches Leben. Er ruft dich, Dinge zu tun, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Und dazu gehört auch übrigens, Leute zu lieben, die du dir, ja, die Leute kannst du dir vielleicht vorstellen, aber weil du die jeden Tag triffst, aber die zu lieben nicht so. Und Jesus tut etwas an deinem Herzen und noch mehr, er wohnt in deinem Herzen mit seiner ewigen Liebe. Er sagt, okay, wenn du den noch nicht lieben kannst, okay, ich liebe ihn durch dich hindurch. Darf ich auch deine Sprechwerkzeuge benutzen? Dem die Liebe Gottes weiterzugeben. Und plötzlich hörst du dich den segnen. Wusstest gar nicht, wie der geschah. Und mit der Zeit verändert er dein Herz. Frage ist, ob du bereit bist, dich darauf einlässt oder sagst, nee, den aber nun nicht. Okay, das war jetzt schon lang. Zum Schluss, der Ruf zur Einheit. Das ist wirklich der Schluss. Paulus schreibt hier an die Epheser. Das ist ganz interessant, diese Gemeinde in Ephesus, also eigentlich ist es wahrscheinlich ein Rundbrief hier, aber ich bleibe mal bei Ephesus, die kommen nämlich später nochmal wieder vor. Er schreibt hier dieser Gemeinde in Ephesus am Anfang, 1 Vers 15, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, also zu allen Christen. Darum höre ich nicht auf zu danken für euch. Also, die halten fest am Glauben an Jesus und die halten fest an der Liebe zu allen Heiligen. Wie cool ist das denn? Und jetzt ermahnt, und das, was wir gerade gelesen haben, ist eigentlich eine Verstärkung. Leute, bleibt da dran. Guck mal, Jesus hat euch zusammengebracht aus allen Völkern und lebt diese Liebe aus. Okay, das habe ich euch alles erzählt jetzt. Wie geht die Story weiter? Wir spulen 30, 40 Jahre vor. Jesus schreibt einen Brief durch den Apostel und Seher Johannes. Überzeugt, dass das die gleiche Person ist. In der Johannes-Offenbarung, Kapitel 2, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sind die gleichen Leute, 30, 40 Jahre später. So, und was ist jetzt hier los? Diese Sendschreiben, die geben immer so eine geistliche Diagnose von Jesus. Ich überlege, ob man das denn wissen will. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Das sind Schaffer. Und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und du hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Das ist ziemlich cool, wenn Jesus sowas über dich sagt. Ihr seid, mit anderen Worten, den Glauben an Jesus, von dem wir eben gelesen haben, den habt ihr festgehalten. Seid für die Wahrheit eingetreten. Seid auch habt gedient, seid geduldig gewesen. Es geht in der Gemeinde immer um dicke Bretter, die wir bohren, um die Langstrecke. Es ist kein Sprint. Das habt ihr gezeigt. Super. Und dann geht's weiter. Vers 4. Aber, nicht gut. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Epheser 1, Vers 5. Du hältst fest den Glauben an Jesus, die Liebe zu allen Heiligen. Offenbarung 2, du hältst den Glauben fest, verteidigst ihn, aber du hast die Liebe verlassen. Und wir reden oft dann über die Liebe zu Jesus, ich glaube, die gehört damit rein, haben wir im Wochenspruch gehört, wie das zusammenhängt, aber eben auch die Liebe zu allen Heiligen. Und dann sagt Jesus, okay, es ist noch nicht vorbei, aber denke daran, wovon du abgefallen bist, starkes Wort, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Also er ruft zurück zur Liebe. Er ruft zur Buße. Sagt, kehr um von deiner Lieblosigkeit, von deiner Gleichgültigkeit, von deinen Vorurteilen, von deiner Müdigkeit vielleicht, weil du auch verletzt worden bist. Ja, das passiert in Gemeinschaft. Es bleibt nicht aus, wenn man näher kommt. Aber dann macht es Jesus für uns möglich, dass wir da durchgehen? Kehr um zur ersten Liebe. Denn das ist unsere Berufung, dass wir die Liebe, die wir empfangen haben, teilen miteinander. Dass wir eins sind in Christus. Und dass wir dann, und da werden wir weiter drüber reden, diese Liebe auch weitergeben nach draußen, dass wir Menschen dazu holen in diese Liebesbeziehung vom Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und uns und noch vielen anderen, die er dazu holen will. Amen.